Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, Folge Nummer 22. Heute wollen wir uns insbesondere über Apotheken austauschen. Und zwar, wie ist die Rolle der Apotheken in der Versorgung? Wo steht die Apotheke, die Vor-Ort-Apotheke heute eigentlich? Und wo muss sie eigentlich zukünftig vielleicht auch hin? Welche Rolle kann sie einnehmen? Darüber spreche ich heute mit Ina Lukas. Lieber Ina, freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Hallo Jan, danke für die Einladung.
Und Ina, du bist eine Apothekerin. Ja, du bist eine Apothekerin, die sowohl ja an der Basis aktiv ist. Du hast drei Apotheken im Stadtgebiet, auch eher im ländlichen Raum, engagierst dich aber auch standespolitisch, bist Präsidentin der Berliner Apothekerkammer, gleichzeitig Vizepräsidentin der ABDA. Also deswegen können wir heute wirklich einmal in den Maschinenraum gucken und gleichzeitig aber auch die sehr hohe Flughöhe nochmal einnehmen und sagen, was passiert eigentlich auch politisch gerade an der Stelle und wie ist auch seine Sicht darauf, was passieren muss. Darüber wollen wir heute sprechen, freue mich auch sehr, dass wir heute wieder viele dabei haben, die live zuschauen. Also auch herzlich willkommen an alle, die heute bei LinkedIn dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen in die Kommentare und wir würden die dann hier natürlich auch entsprechend mit aufnehmen und in unsere Diskussion mit einfließen lassen. Ina, die Apotheke kommt aus meiner Sicht, wenn heute über Primärversorgungssysteme gesprochen wird, noch viel zu selten vor. Was unterschätzen Politik und auch Öffentlichkeit aktuell am meisten an der Apothekenversorgung?
Ich glaube, dass wir, wenn wir nach vorne gucken und uns ein Gesundheitssystem der Zukunft vorstellen, ja auch ganz klar die Frage gestellt werden muss, wer erbringt dann diese Leistung, die wir gerne in diesem Kontext, den du gerade angesprochen hast, nämlich Primärversorgung, wer erbringt diese Leistung schlussendlich? Und wir müssen ein bisschen sortieren, glaube ich, im Gesundheitssystem der Zukunft. Werden wir relativ knappe Ressourcen haben? Das ist uns, glaube ich, allen mittlerweile klar. Die werden sowohl personell sein, wir werden gucken müssen, wo kommen die Fachkräfte her, die wir einsetzen wollen. Wir werden klar haben, dass wir eine wahnsinnige Versorgungswelle haben. Da sind ganz viele Menschen zu versorgen. Die wollen, haben alle Anspruch auf gute Versorgung, und zwar zu Recht. Und wir müssen jetzt überlegen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um, die wir haben, und wie setzen wir die ein? Was ich vorweg sagen möchte, ist, die ärztliche Ressource, die ist die wichtigste im Gesundheitssystem. Die müssen wir extrem zielgenau und zielgerichtet einsetzen können. Und alle anderen, die dort im Gesundheitswesen ihre Leistungen auch erbringen, unter anderem eben auch wir, die müssen wir sehr wahrscheinlich, wenn wir es ernst meinen mit guter Primärversorgung, mit neuen Kompetenzen ausstatten. Und ich glaube, da machen wir uns gerade auf den Weg. Du hast recht, man hätte das sehr viel früher schon angehen können und vielleicht auch müssen, denn die ganzen Themen sind ja klar und liegen auf der Hand. Aber wie es immer so ist, ich glaube, es bewegt sich immer dann am meisten, wenn der Druck am größten ist. Und das ist jetzt so. Und jetzt sind wir in dieser Debatte. Vielleicht schon einen Gedanken dazu. Das BMG hat ja diesen Fachdialog gestartet zum Thema Primärversorgung. Und es ist eben für mich auch jetzt sehr, sehr schön zu sehen, dass wir jetzt eben auch einbezogen werden in diesen Fachdialog. Die ersten Termine haben noch ohne die Apotheker stattgefunden. Jetzt gab es den dritten Fachdialog Primärversorgung mit uns. Also du siehst, ne, die Dinge kommen ins Rollen. Und das kommen sie auch deswegen, weil wir natürlich auch anfangen, andere Positionen für die Apotheke vor Ort zu beschreiben.
Ja. Apothekenreform ist ja sehr konkret. Die Entwürfe liegen ja auch auf dem Tisch. Da sind ja auch einige, haben wir auch neue Aufgaben enthalten, die über Apotheken übernehmen sollen und können. Aber kaum mehr Geld. Also ist das politischer Realismus, Augenwischerei? Wie guckt ihr da drauf aus der Apothekensicht?
Also ich glaube, dass das GKV-System unter Druck steht, dass die Kosten, ich sag mal, auch explodiert sind in den letzten Jahren und auch mit Blick nach vorne sich da keine Besserung abzeichnet, müssen wir ganz genau darüber sprechen, wo geben wir welches Geld aus. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie viel Eigenverantwortung hat am Ende der Patient oder der Kunde, wie viel Präventionsleistung müssen wir anbieten, damit wir wegkommen von diesem kurativen System. Ne? Also es gibt gerade unheimlich viele Fragestellungen parallel zu beantworten. Und was wir als Abda eben versuchen, und auch als Berufsstand versuchen, ist, uns anzubieten für viele verschiedene Fragestellungen und zu sagen, naja, wir haben diese flächendeckende Struktur der Apotheken noch. Es schließen sehr viele Betriebe zurzeit. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen aufs Wirtschaftliche schauen. Aber noch sind eben 16.600 Apotheken in der Fläche. Und die gilt es aus meiner Sicht zu erhalten, weil sie eben ganz besondere, niedrigschwellig erreichbare Gesundheitszentren werden können, egal wo, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und das gilt es jetzt herauszustellen, dass Versorgung unbedingt auch zentral vor Ort sein muss, dass wir nicht alles lösen können mit Versandhandel und Päckchen aus dem Ausland, sondern dass Menschen ganz konkret von Menschen auch in ihren Lebensräumen versorgt werden können. Und da sind die Apotheken fest verankert und sie sind, ich will mal sagen, 24/7 erreichbar, gerade wenn man die Notdienste mit einbezieht. Jede Nacht, wenn wir schlafen, gibt es eine Apothekerin, einen Apotheker bei uns im Umkreis in der Nähe, der steht da und hält Versorgung aufrecht. Und ich glaube, das müssen wir deutlich besser herausstellen, dass da eine Struktur ist, die sich anbietet, die am Netz steht sozusagen und die wir unbedingt einbinden sollten, wenn wir diese ganzen neuen Perspektiven beschreiben.
Aber die Anhebung des Fixums ist ja auch eine der ganz zentralen Kernthemen, die den Berufsstand umtreiben und eigentlich auch die politische Hauptforderung momentan. Aber was würde wirklich passieren, wenn sich wirtschaftlich nichts ändert? Also wie viele Apotheken verlieren wir dann noch, Ina?
Also wir haben ja wirklich ein rasantes, ich sag mal, Abnehmen der Apothekenzahl. 500 Apotheken pro Jahr jetzt in der Spitze verloren. Das ist richtig, richtig viel. Ich will das vielleicht versuchen, kurz einzuordnen. Das Apothekenhonorar ist seit 20 Jahren eingefroren. Die Kostenseite in der Apotheke vor Ort, Betriebskostensteigerung, Personalkostensteigerung, muss ich dir nicht erklären, über 60%. Ne? Und irgendwann kommt das quasi nicht mehr mit. Ne? Wir haben immer plakativ gesagt, das Apothekenhonorar, das Packungsfixum bezahlt letztlich die Fixkosten. Ne? Damit ist sozusagen eine Apotheke, kann die am Netz bleiben und alles, was sie dann sozusagen zusätzlich macht, ne, im Bereich von meinetwegen OTC, Arzneimitteln, freiverkäuflichen Dingen, Dienstleistungen, ne, das stabilisiert die Apotheke, da kommen die Innovationen raus. Ne? Jetzt ist es so, dass das Fixum eben eingefroren ist und wir es nicht mehr schaffen, mit den 8,35 die Apotheken am Netz zu halten. Alleine der Inflationsausgleich hätte uns ein Fixum heute, wenn wir daran gekoppelt wären, ne, an den Inflationsausgleich, wären wir schon bei über 11 Euro mittlerweile. Wir sind nicht bei 11 Euro, wir sind bei 8,35. Wir streiten jetzt für 9,50 Euro, um genau das zu erreichen, dieses Momentum zu schaffen, dass die Apotheke ihre Fixkosten decken kann, damit sie mit allen neuen Aufgaben, die da kommen, den ganzen Blumenstrauß, Dienstleistungen, Screenings, Monitorings, OTC-Arzneimittel und so weiter, dass sie daraus auch wieder Innovationskapital erhält, um dann entsprechend auch neue Leistungen anzubieten. Denn neue Leistungen haben ja auch immer was, ich sag mal, mit Anpassung von Räumlichkeiten zu tun, mit Geräteanschaffung, mit Infrastruktur, technische Infrastruktur. Ne? Es muss alles auch bezahlt werden, muss alles sicher sein. Ne? Wenn man sich überlegt, dass auch größere Apotheken, einige jetzt gerade mit der NIS 2 kämpfen, ne? Da sind richtig viele Kostenblöcke, die da auf Apotheken zukommen, damit das alles sicher ist, damit Patientendaten sicher sind. Ne? Und das können wir im Moment einfach überhaupt nicht stemmen, ne? Mit dem Apothekenhonorar. Deswegen ist die Forderung ganz wichtig. Apothekenhonorar rauf, damit sozusagen die Apotheke am Netz bleiben kann. neue Kompetenzen, neue Aufgaben, damit sie sich quasi ihren Platz in der Primärversorgung auch erarbeiten kann und dort aus diesen Erträgen heraus eben auch sich weiterentwickeln kann. Ne? So ist die Kette und deswegen glaube ich, ist es schon richtig auch zu sagen, die Forderung, die erste wirklich wichtige Forderung, die uns jetzt wirklich umtreibt, ist die Erhöhung des Fixums, damit alle Aufgaben, die wir dann auch wirklich bereit sind anzunehmen, am Ende auch überhaupt stemmbar sind. Ne? Ich glaube, das muss man einfach einmal durchgeholt haben. Ja.
Ja. Mir persönlich geht es so, mir kommen dann eigentlich die anderen Themen, die ja auch gerade, die du gerade anskizziert hast, dann am Ende eigentlich immer zu kurz, ne? Weil in der Überschrift bleibt eigentlich, wir wollen ein höheres Fixum haben. Mhm. Und das, weil, was du gerade so schön erläutert hast, fehlt im Grunde genommen eigentlich auch aus meiner Sicht im öffentlichen Diskurs und auch in der Wahrnehmung. Weil du hast das ja eingangs gesagt, Apotheken haben ja eine Chance, eine ganz neue Rolle im Gesundheitssystem auch einzunehmen. Also wenn du da jetzt mal raufschaust und sagen, also was sind dann da auch konkret Leistungen, die aus deiner Sicht zwingend zum Standardrepertoire einer Apotheke zukünftig gehören sollten?
Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen versuchen abzuschichten. Was wir gerade ja versuchen oder wodurch die Debatte sozusagen getrieben wird, ist ja, dass es so sehr viele unterschiedliche Versorgungsbedarfe gibt. Ne? Wir, wenn ihr so ein bisschen auch durch die Presse durchscreent, ne, dann kommt auch mal so ein bisschen dieses, naja, Stadt und Land Problematik auf. Ne? Wir wollen unbedingt die Apotheken im ländlichen Raum stützen. Ich sage immer, wir müssen auch Apotheken im städtischen Raum schützen, die nämlich genauso unter Druck sind, leider, wie die ländlichen Apotheken. Das liegt daran, dass auch in Ballungsräumen einfach viele Menschen leben. Ne? Da kannst du nicht mit einer Handvoll Apotheken wie in Berlin hier 4 Millionen Menschen versorgen. Also klar, da wo viele Menschen sind, müssen viele Apotheken sein. Da wo weniger Menschen sind, können auch ein bisschen weniger Apotheken sein. Aber es muss immer eine Apotheke, ich sag mal, in einer annehmbaren Entfernung erreichbar sein. Bestenfalls natürlich fußläufig, weil sonst verlieren wir das ganze Thema Wohnortnähe. Ne? Das ist klar. Du hast es gesagt, wir müssen so ein bisschen abschichten. Wann, welche Leistungen in der Apotheke vor Ort ist sozusagen das Standardrepertoire und welche Leistungen in der Apotheke vor Ort sind letzten Endes auch individuell, weil man eben sagt, in diesem Versorgungskontext, in dem sich meine Apotheke befindet, macht es beispielsweise Sinn, assistierte Telemedizin anzubieten. Ja, in diesem Kontext, in dem ich bin, macht es zum Beispiel Sinn, ganz starken Fokus auf Frauengesundheit zu legen, ne? Weil beispielsweise um diese Apotheke herum viele gynäkologische Zentren angesiedelt sind, ne? Also wir brauchen ein Standardrepertoire, das ist ganz klar, das ist die starke Versorgung mit Arzneimitteln, das ist immer zentral, um dieses Arzneimittel herum muss sich ganz viel ranken. Das heißt, die erste große Aufgabe einer jeden Apotheke ist Stärkung der Therapiekompetenz, Adherenz, Compliance, ne? Das sind diese ganzen Themen, Sekundärprävention, Tertiärprävention, alles rund ums Arzneimittel. Und dann geht's weiter. Dann muss die Apotheke definieren, auch mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im Umkreis beispielsweise, wie wollen wir Hand in Hand Versorgung organisieren, wenn sich die Anzahl der Hausarztpraxen ausdünnt, wenn sich die Facharzttermine nicht realisieren lassen, aber eben die Apotheke noch da ist. Und dafür müssen wir eben auch ganz klare digitale, ich will mal sagen, Möglichkeiten schaffen. Ne? Die EPA ist ein zentrales Instrument, wenn wir Versorgung neu denken wollen, wenn wir uns schnell mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen austauschen wollen, wenn wir kommunizieren wollen, wenn wir uns Dokumente nicht im PDF-Format zur Verfügung stellen wollen, sondern ich sag mal Echtzeitdaten auch rund um den Patienten miteinander verarbeiten wollen und auch diskutieren wollen, weil wir nämlich uns dann sehr viel Zeit sparen. Dann kommen wir an dem Punkt, wo wir Versorgung wirklich spürbar einfacher machen können und auch sinnvoller organisieren können. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt hingucken. Standardrepertoire und dann muss es einen großen Blumenstrauß aus Dienstleistungen, aus Monitorings, aus Screenings geben, wo die Apotheke sagt, jawohl, da suche ich mir jetzt das Entscheidende raus. weil hier in meinem Umfeld ich dafür am Ende auch einen Patientenpfad bauen kann.
Und da gibt's ja auch sehr viele Themen, die schon auch, ich würde mal sagen, eigentlich angeschoben wurden, ja. Beispielsweise mit der assistierten Telemedizin, die 2024 schon im Digitalgesetz verankert wurde. Und bis heute haben wir aber keine saubere rechtliche Grundlage, auf der Apotheken assistierte Medizin anbieten können. Aktuell liegt es im Schiedsverfahren zwischen GKV-Spitzenverband und DAV. Mhm. Aus der Versorgungsperspektive, aus meiner Sicht für alle Beteiligten, total nachvollziehbarer Mehrwert in der Versorgung. Woran hakt es da,
ja, aus deiner Sicht, Ina? Versuche ich ein bisschen zu erklären. Ich sage mal, zwei Aspekte, glaube ich, muss man beachten. Wir haben auf der einen Seite, ich sag mal, Probleme mit dem Thema Doppelstrukturen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was die GKV auch wirklich umtreibt. Ich habe einen Termin bei einem physischen Arzt in der Arztpraxis und dann mache ich aber nochmal vielleicht die Konsultation telemedizinisch über wen auch immer und wo auch immer. Also da gibt's eine große Sorge, dass Doppelstrukturen eingerichtet werden. Ich sage immer, dem kann man direkt begegnen, wenn wir ein gutes digitales System hätten, wenn wir auch eine gute Patienten-Guidance hätten, ne? Wenn wir also eine gute Patientensteuerung und Koordination hätten, wenn klar wäre, wie das System anreizt, ne? Dann glaube ich, würden wir diesem Argument schon auch entgegentreten können. Wenn die Menschen in diesem Land wissen, ich komme, wenn ich diesen Pfad beschreite, schnell an gute Versorgung, entweder physisch oder digital. Ich habe mehrere Möglichkeiten, auch weiterzukommen, Stichwort Facharzttermin, ne? Wenn ich über diesen Pfad gegangen bin, der vorgegeben ist im Gesundheitssystem. Wenn ich das alles nicht machen möchte, sondern 5 verschiedene Meinungen einholen will, muss ich die vielleicht auch bezahlen. Müssen wir auch drüber sprechen, ne? Also wir müssen auch, glaube ich, klarkriegen, das war vorhin sehr ein bisschen so der Moment, wo ich sage, auch die Eigenverantwortung unserer Bürgerinnen und Bürger und der Patientinnen und Patienten ein bisschen auch zu stärken und auch in die Pflicht zu nehmen. Ne? Wenn ich mich gut im System verhalte, dann bekomme ich Incentives. Ne? Dann werde ich auch angereizt. Dann geht es mir besser, schneller, weil ich einen Termin schneller bekomme. Und uns dort eben auch das System quasi Luft verschafft, eben die schweren Fälle, ne, ärztlich behandeln zu können, etwas leichtere Fälle vielleicht über einen digitalen Zugang zu verarbeiten. Und da gibt's ja schon einen ganz guten Pfad, der beschrieben wird, digital vor ambulant, vor stationär. Ne? Also zu sagen, wir gucken erstmal über eine Ersteinschätzung, wo bist du richtig, lieber Patient? Da kommt da vielleicht raus, es ist die Apotheke oder es ist der Hausarzt oder es ist die Notfall-KV-Praxis oder gar die Rettungsstelle. Es ist 112, weil hier wirklich Gefahr im Verzug ist, ne? Dass man das neu beschreibt, wie bewegt sich der Patient im System. Und zurück zu der Frage, warum ist das alles noch nicht fertig? Da spielen so ein paar Sachen auch aus der Historie rein. Ne? Arzt und Apotheke, das war immer auch eine getrennte Profession. Ne? Die einen dies, die anderen jenes. Das hat man ganz strikt getrennt. Das geht also zurück auf viele, viele Jahrhunderte. Und das ist auch gut, weil darüber eine unabhängige Versorgung der Patienten möglich ist. Auch ein größerer Sicherheitsanker möglich ist. Ein doppelter Boden eingezogen ist. Ne? Der eine sagt, was setzt die Therapie auf? Der nächste guckt nochmal drauf auf Plausibilität und erklärt dann, und dann ist das irgendwie ein sauberes Aufsetzen. Vor dem Hintergrund, dass wir eben weniger werden, weniger Fachkräfte, wir sozusagen nicht mehr aus den Vollen schöpfen können, müssen wir versuchen, diese Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheke trotzdem so getrennt und unabhängig voneinander zu halten, damit wir eben keinen Tür und Tor für Schindluder öffnen, das muss man auch ganz klar sagen. Und andererseits eben diese Zusammenarbeit so nah zusammenzukriegen, dass es eben wirklich darum geht, dass Patienten davon profitieren, ne? Weil sie schneller Zugang haben, weil sie besser versorgt werden können, weil sie auch sinnvoll durchs System geleitet werden. Also da müssen wir, glaube ich, gerade sortieren. Und das passiert aber.
Aber wäre nicht ein guter Weg, dann einfach mal anzufangen in ein paar Projekten? Also wir haben ja auch andere Modellregionen definiert. Jetzt haben wir tatsächlich ja erste Apotheken, die sehr progressiv sind und sagen, nee, wir starten jetzt mit der assistierten Telemedizin. Also ich denke, dass wir jetzt auch in den ersten Wochen mal gute erste Piloterfahrungen haben, aber wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wo das skalierbar ausgerollt werden kann. Wenn wir in andere Länder schauen, Frankreich, Italien, haben wir jeden Tag zehntausende Patienten, die auch in Apotheken einen Zugangspunkt in eine ärztliche Versorgung bekommen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie ein Gegeneinander, sondern miteinander zu entwickeln und neue Versorgungsmodelle zu etablieren. Und wir haben jetzt auch die ersten Kommentare auch zur Diskussion. Einer, den ich sehr passend finde, der kommt von Andreas Lenz. Ich bringe den hier auch nochmal mit rein. Er sagt, First Step wäre die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung der Fähigkeiten. Und dann kann man gemeinsam versorgen. Also die Einschätzung teile ich, weil der erste Impuls auch in vielen Gesprächen, die wir mit ärztlichen Kollegen und Praxen führen, ist ja zu sagen, erstmal, ja nee, da wird mir ja was weggenommen. Bis wir denen erklären, zu sagen, nee, eigentlich halten wir Patienten in einer ambulanten Struktur, weil wenn er in einer Offizin steht und der braucht ein Rezept, dann geht er im Zweifel eher in die Notaufnahme, ne? Also dann ist er eigentlich im stationären Versorgungsbereich. Also durch solche Konzepte können wir Patienten eigentlich sogar eher auch in der ambulanten Struktur halten, da wo sie auch aus Versorgungssicht hingehören. Aber absolut. Ich sehe sozusagen diesen Mehrwert gar nicht in der breiten Diskussion, wenn es darum geht, wirklich neue Versorgungsmodelle zu etablieren. Also ist die Frage, müssen sich die Apotheken nicht auch viel stärker positionieren und diese Rolle auch nochmal manifestieren in der Abgrenzung, so wie du sie ja gerade richtig beschrieben hast?
Das ist so, und da sind wir auch auf dem Weg, aber da nehme ich diesen Kommentar mal auf. Oder auch deine Ausführung. Es ist tatsächlich so, dass dieses System, so wie es ja jetzt ist, eine Honorierungsstruktur vorsieht, wo man eben genau das hat, dass Leute Angst haben, Ärzte, auch Apotheker, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Ne? Das ist so. Wir sind quasi in einem Ist-Zustand und wir wollen uns gerne verändern. Und jetzt müssen ganz viele verschiedene Dinge parallel passieren. Es muss ein Mindset-Change her, es muss eine Wertschätzung und Anerkennung für die gegenseitige Leistung her, es muss ein Vergütungssystem geschaffen werden, was, ich sag mal, in diesem Bestehenden irgendwie neue Räumlichkeiten und neue Räume aufmacht, ohne die alten komplett zu negieren. Ne? Also ich sehe den Punkt, dass die Innovationstreiber auch immer sagen, jetzt einfach mal machen und ein Projekt anschieben. Ich fühle das, ja. Und gleichzeitig bin ich dann eben in diesen Strukturen drin, in diesen Gremien drin und in diesen Gesprächen drin, auch in der Berufsvertretung, wo ganz viel Sorgen, Ängste, manchmal auch, ich sag mal, Verbitterungen aus der Vergangenheit, ne, dazu führen, dass man eben nicht schnell in Aktion kommt. Aber was ich bemerke, ist, dass eben viele Leute, die jetzt gerade auch Verantwortung übernehmen, eben sehr bewusst auch aufeinander zugehen, sehr bewusst das Gespräch suchen, was du auch gerade beschreibst, ne? Dann auch zu erklären, dass man nichts irgendwo auf Plattformen ziehen will, die irgendwo im Ausland gehostet werden, sondern dass man die deutsche Struktur stärken will, aber sie eben auch weiterentwickeln will und digitalisieren will, damit wir Zugänge vereinfachen können. Aber das muss man verstehen, das muss eben gut erklärt werden. Du hast es gerade gesagt, manchmal kommt unterm Strich nur so eine plakative Forderung raus und die Erklärung dazu fehlt irgendwie. Aber man muss sich die Zeit nehmen, und da bin ich persönlich auch sehr engagiert und versuche das. Ich habe auch gerade gestern Abend eine Fortbildung mit einem ärztlichen Kollegen zum Beispiel zusammen gemacht, der dann gesagt hat, Mensch, Frau Lukas, das war aber schön und das macht mir ja Spaß, wenn wir das hier irgendwie zusammen machen. Aber das braucht es, ne? Wir müssen miteinander gehen, wir müssen uns die Sachen erklären, wir müssen uns auch abholen, wo liegen quasi, ich sag mal, auch Fallen, damit, ne, es darf ja nicht so sein, dass wir das alles ganz vereinfacht aufsetzen und die Patienten profitieren am Ende nicht, ne? Weil sie nicht schnell genug dann auch zu Strukturen geleitet werden, die dann letztlich auch lebensrettend sind im Zweifel. Also ne, das ist, wir sprechen am Ende immer noch über Menschen und wir wollen natürlich niemanden Gefahren aussetzen. Das kommt auch dazu. Deswegen muss man vielleicht doch auch bei aller bei aller Lust auf Innovation nochmal eine gedankliche Schleife drehen.
Ja, aber da würde ich ja provokant gegenhalten zu sagen, naja, so wie es jetzt gerade ist, sind die Gefahren dann nicht größer, wenn es komplett ungesteuert ist, ne? Also, weil wenn wir Dinge ändern wollen, legen wir immer gleich den absoluten Goldstandard an und vergleichen es aber eigentlich nicht mit der Praxis, mit der gelebten Praxis heute. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein typisch deutsches Thema, ne, dass wenn wir Dinge verändern wollen, dann muss es immer best in class sein. Und dann fangen wir am Ende gar nicht an, weil wir nicht die letzten 2% auch noch gelöst haben. Persönlich glaube nur, so kommen wir nicht weiter, wirklich Versorgung, also Innovation in die Versorgung zu bringen. Natürlich ist Patientensicherheit das oberste Gebot. Aber schlussendlich passiert heute, sind jeden Tag immer 3 Millionen Menschen in Apotheken.
Ja.
Ja, werden dort beraten, werden dort auch ja schon gesteuert. Und da ist doch die Frage zu sagen, wie können wir das nicht systemisch besser machen und den Apotheken da am Ende auch mehr Kompetenz übertragen und auch zumuten, guten Gewissens. Weil ich glaube, anders wird's nicht gehen, wenn wir einfach auch auf die demografische Entwicklung schauen, sowohl bei den Ärzten als auch bei der Bevölkerung an sich. Also der Druck aufs System, der wird ja noch signifikant zunehmen. Und von daher müssen wir ja Leistung anders verfügbar machen. Ne? Also das gilt für ärztliche Leistung, aber am Ende ja auch für die pharmazeutische Leistung und Kompetenz. Und da habe ich mich persönlich sehr gewundert, dass die Telepharmazie, die ja eigentlich erstmalig definiert werden sollte, auch in der Apothekenreform, wo es erste Use Cases gab, eigentlich komplett rausgestrichen wurde. Weil aus meiner Sicht ist das doch eigentlich ein ganz zentraler Hebel, um die Apotheke vor Ort zu stärken. Das zeichnet sie aus. Menschen, die beraten, die begleiten, die unterstützen und genau diese Kompetenz digital verfügbar zu machen, hätte ich gesagt, muss eigentlich ureigenes Interesse der Vor-Ort-Apotheke sein. Also dann am Ende, habe ich jetzt zumindest gehört, waren es eigentlich die Vor-Ort-Apotheken, die dafür gesorgt haben, dass es aus dem Entwurf rausgeflogen ist. Also wie kommt es dazu?
Ja, auch hier hat es mehrere Ebenen. Ne? Ich bin sehr bei dir, dass wir die pharmazeutische Leistung verfügbar machen müssen. Das ist vollkommen klar, dass Beratungsleistung nicht nur in der Apotheke vor Ort stationär stattfinden darf und muss und soll, sondern auch im digitalen Raum und bestenfalls eben durch Apotheken, ne? Nicht durch irgendeine Plattform, die dann am Ende nicht die richtigen Informationen an die Patientinnen und Patienten bringt. Es gibt aber Themen, die sind haben manchmal einen etwas größeren, ich sag mal, Impact, wenn man das Thema Telepharmazie sieht. Du hast ja auch gesehen, es geht den Apotheken vor Ort natürlich, gerade was diesen Apothekenreformgesetzentwurf betrifft, unbedingt darum, als Player, als Anker zentral in der Versorgung in Deutschland vor Ort bleiben zu können. Die Telepharmazie ist dann ein Instrument, mit dem eben apothekerliche Leistung, ich sag mal, im digitalen Raum verankert wird. Und da gibt es natürlich auch Bestrebungen von den Versendern beispielsweise, die Telepharmazie zu benutzen und sie eben, ich sag mal, gegen die verankerte Vorortstruktur einzusetzen. Das kann man manchmal gar nicht so nachvollziehen, aber es ist manchmal wirklich schwierig, was Stationäres aufrechterhalten zu wollen und zu können, wenn man zeitgleich sozusagen den Weg komplett frei macht für eine digitale Beratung, die am Ende irgendwo herkommt, ja. Also wir haben es tatsächlich in diesem Moment noch nicht geschafft, für die Telepharmazie Ankerpunkte zu setzen, die sie für die Vorortapotheke so verfügbar macht, dass die Vorortapotheke tatsächlich davon profitiert. Es gibt auch ein Angebot, da gibt es ja auch ein paar sehr kluge Kollegen bei uns im Berufsstand, die sowas machen, die sowas auch vorantreiben. Und das ist auch richtig so und wichtig, unbedingt. Und da, glaube ich, braucht es aber tatsächlich, und da hast du einen guten Punkt gemacht, eben solche Best-Practice-Beispiele, die wir aufsetzen, ne? Wo es einfach mal Pilotprojekte gibt, wo es jemanden gibt, der mal was ausprobiert und ich sag mal, eine Tatsache schafft, die dann am Ende, natürlich wäre das Risiko ich sag mal, der juristischen Auseinandersetzung bringt, ne? Wenn jemand was versucht und in die Fläche bringt und startet, gibt es immer auch clevere Juristen, die sagen, das kann man aber so nicht machen. Da muss man natürlich auch ein bisschen sich vorschützen, wenn man so ein Pilotprojekt oder so ein Projekt macht. Aber ich bin da sehr bei dir. Wir müssen Dinge ausprobieren. Das ist klar, ohne dass wir sie direkt kaputt machen, wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht hundertprozentig funktionieren, sondern da bin ich sehr bei dir, sie dann gemeinsam weiterentwickeln, weil es einen Benefit gibt, und zwar einen Versorgungsbenefit. Wirklich einen Benefit für die Patientinnen und Patienten. Nicht für das Unternehmen, nicht für den für das Startup oder sonst wen, sondern tatsächlich muss bessere Versorgung rauskommen. Und es geht nicht immer nur darum, Versorgung günstiger zu machen, preisgünstiger zu machen und damit sozusagen alles weg aus der analogen Struktur zu ziehen, alles digital abzubilden und nur noch am Ende ein Päckchen nach Hause zu schicken, sondern es geht darum, dass Menschen in einem Versorgungskontext wirklich in Berührung kommen mit guten Leistungen, und die können wir vielfach auch nur vor Ort erbringen, wenn du zum Beispiel mal ans Impfen denkst, ja, oder wenn du da andere
Monitoring. Wenn ich mal einhaken darf, ne?
Immer.
Also da sind wir uns komplett einig. Also Versorgung muss hybrid sein, und darin liegt ja auch der Riesenchance der Vor-Ort-Apotheke, weil sie die Infrastruktur haben, weil Menschen vor Ort hinkommen können, auch Leistungen in Anspruch nehmen können, die man nur vor Ort abbilden kann. Mhm. Aber dann einen Patienten wirklich zu begleiten und zu sagen, ja, aber wenn Sie Fragen haben, wir können dann auch die Polymedikationsanalyse digital machen, dafür müssen Sie nicht herkommen. Wir haben ja auch viele Menschen, die nicht so mobil sind, ne, aber sehr digital affin, verstärkt das doch aus meiner Sicht total die Positionierung. Und ich persönlich sehe das als vertane Chance, dass eigentlich nicht die Vor-Ort-Apotheke sagt, wir besetzen das Thema Telepharmazie nachhaltig, etablieren das in unsere Prozesse und sorgen nämlich dafür, dass wir die Patienten in unseren Strukturen mit unseren persönlichen Ansprechpartnern verankern. Also da hätte ich mir ehrlicherweise etwas mehr, also im Startup-Sprech würde man sagen, da hätten wir uns bolder positioniert, zu sagen, nee, das ist unser Turf, das Thema Beratung, das lassen wir uns nicht wegnehmen. Da müssen wir jetzt eigentlich vorangehen und die Best Practices definieren.
100% d'accord, das werden wir aufholen und nachholen müssen, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich glaube aber, dass da, wie gesagt, ganz gute Ansätze auch im Markt schon bestehen, die wir aber tatsächlich eben noch besser herausstellen müssen und wo wir auch den Nutzen, du hast es gerade gesagt, gerade im Bereich der Dienstleistung auch wirklich nochmal herausstellen müssen. Hier muss man zum Beispiel sagen, ne, im Moment ist gesetzlich eben auch nochmal vorgeschrieben, dass es ein persönliches Gespräch vor Ort geben muss, gerade im Bereich der Polymedikation, ne? Da müssen wir dann auch wieder die Regularien ändern. Was mir nochmal wichtig ist, an dieser Stelle auch laut und deutlich zu sagen. So ein Unternehmen wie eine Apotheke vor Ort, ne, die lebt natürlich auch davon, dass es quasi, und das ist dem System geschuldet, in dem wir heute sind, ne, genauso wie die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Wir leben quasi von der Mischkalkulation, ne, man darf das nicht vergessen, ne, es gibt leichtere Fälle, es gibt schwerere Fälle, ne, es gibt Menschen, da muss man sich deutlich länger beschäftigen und die betreuen, es gibt Menschen, die sind einfach etwas besser eingestellt und unkompliziert, will ich mal vorsichtig sagen, ne. Im Moment verschiebt sich so ein bisschen das Thema, dass die Apotheke vor Ort irgendwie sich immer nur noch, ich sag mal, um die schwierigen Fälle kümmert. Ne? Immer dann, wenn es wirklich schwierig ist, dann darf die Apotheke vor Ort sich einsetzen, weil dann muss jemand nochmal genau hingucken. Diese ganzen leichten Fälle, alles, was sozusagen schnell auch logistisch abzuwickeln ist, ne, das wird so ein bisschen, ich sag mal, in den digitalen Raum verlagert. Und das muss man auch sehen, ne? Wenn wir das so machen wollen, dass wir sagen, alles, was leicht ist, wird digital abgefrühstückt, und alles, was eben deutlich komplexer ist, wird vor Ort behandelt, kann man auch überlegen, diesen Ansatz zu fahren. Aber dann müssen wir eben ganz schnell auch in anderes Vergütungssystem kommen, weil das ist im Moment überhaupt nicht vorgesehen, ne? Dass wir sagen, leichter Fall, ich sag mal, geringeres Honorar, komplexer Fall, höheres Honorar. Das gibt es im Moment nicht. Und da, glaube ich, liegt so ein bisschen die Krux, ne? Und ich sag mal, ausländische Versender, die wollen sich einen schlanken Fuß machen, ne? Die wollen schnell versorgen. Da geht's um die massenweise Versorgung von Chronikern, die kein Problem haben. Und da wollen die rein. Und überschreibt für die Apotheke vor Ort, ne? Der Patient mit 15 Arzneimitteln, der wirklich betreut werden muss, wo es wahnsinnig viele Interaktionspotenziale gibt, Nebenwirkungen und so weiter. Und das ist alles nicht abgebildet in der Versorgung für die Vergütung am Ende. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleines Erklärungsmomentum, warum das ein bisschen, ich sag mal, doch pikant ist, das Thema Telepharmazie. Nur mal, ja. Um das ein bisschen einzuordnen.
Ja, also ich meine, am Ende, die Sorge ist wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt, dass es sozusagen ein Player, der sehr digital schon aufgestellt ist per se, dann auch digitale Service besser erbringen kann. Aber die zentrale Frage muss ja dann sein, wie können wir die Vor-Ort-Apotheken schnellstmöglich befähigen, sag mal, dort auch ein adäquates Angebot zu machen.
Absolut.
Und damit sie auch in der Lage sind, die einfachen Fälle adäquat, aber schnell zu lösen. Ja? Und ich nehme jetzt eigentlich so wahr aus deinen Ausführungen, dass man eigentlich sagen kann, dieses aktuelle Vergütungssystem ist eigentlich der größte Bremsklotz für Innovation.
Ja, also ehrlicherweise komme ich zu diesem Schluss. Wir müssen da schnell ran. Wir müssen uns wirklich überlegen, welche Leistungen werden wie vergütet. Was ist komplex? Was ist, ich sag mal, bagatell oder unkompliziert? Aber das ist eben etwas, das ist auch nicht trivial. Ne? Da müssen wir uns zusammensetzen, auch mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, damit eben sogenannte Verdünnerscheine zum Beispiel auch aus den Arztpraxen rauskommen. Ne? Das darf nicht mehr sein, dass da wirklich, ich sag mal, ein Verwaltungsakt in so einer Arztpraxis durchgeführt wird. Ne? Das darf, die Ressourcen haben wir nicht mehr, aber das muss sich eben jetzt entwickeln und da müssen wir schnell zusammen an viele runde Tische, im wahrsten Sinne des Wortes, um das schnell zu lösen.
Mhm. In einem System, was so unter Druck steht, ja, wo wir heute schon ja konkrete Einsparungsthemen diskutiert werden und die Diskussion wird ja noch an Fahrt aufnehmen, wenn wir da noch über Verteilung am Ende reden, das ist ja unglaublich, unglaublich schwierig, diese Diskussion zu führen. Also mal, wie, du bist ja da sehr dicht dran. Also mal, wie optimistisch bist du tatsächlich, dass die Apotheke vor Ort da auch auf einer Perspektive von 2 oder 3 Jahren auf wirklich eine adäquate Vergütung für zusätzliche Leistungen erhält, weil nur dann wird sie am Ende ja auch anbieten.
Genau. Und ich glaube, dieser Kausalzusammenhang, der sickert einfach jetzt auch durch, ne? Das Thema, ich habe es vorhin versucht schon so ein bisschen zu sagen, das Thema Anreize schaffen, ne? Wir müssen darüber sprechen, wie motivieren wir Menschen, gesünder zu leben? Wie motivieren wir Leistungserbringer, die richtigen Leistungen zu erbringen? Wie motivieren wir, ich sag mal, zum Beispiel auch unsere ganzen vielen Hände im Gesundheitssystem, mehr Impfungen durchzuführen und so weiter. Ne? Es liegt immer auch an den Vergütungsoptionen. Und an vielen, vielen Stellen ist eben die Vergütung so klein, dass es tatsächlich betriebswirtschaftlich für eine Arztpraxis oder auch für eine Apotheke kaum mehr Sinn macht, ne, so eine Leistung anzubieten. Wir müssen daran, dass wir einen Leistungskatalog definieren und auch eine Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten fördern, indem wir ihnen sagen, wir wollen mit dir mehr gesunde Jahre erreichen. Ne? Also wirklich auch ein Paradigmenwechsel vielleicht auch im Gesundheitswesen zu erreichen. Ne? Diese ganzen Innovationen, von denen du ja sprichst, die zu Recht in den Markt gehören, die müssen halt irgendwie finanziert werden. Die muss irgendjemand bezahlen. Ne? Innovatoren müsst Geld verdienen, die Apotheke muss Geld verdienen, damit sie am Netz bleiben kann. Da geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, dass man irgendwie reich wird mit der Tätigkeit. Nein, es geht darum, gute Patientenversorgung zu stemmen. Und gute Patientenversorgung wird gestemmt, wenn da auch Fachkräfte, gut ausgebildete Menschen sind, die entsprechend Leistung anbieten können. Ne? All das ist sozusagen ein großes Komplettpaket. Und ich glaube, wir brauchen wirklich ein bisschen einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, die eigene Anstrengung, gesund sein zu wollen, Und dann eben auch aus den Leistungserbringern heraus wirklich ein gutes Angebot zu machen. Wenn du uns brauchst, dann sind wir auch da und dann leiten wir dich durch dieses System, ne? Aber wenn man jetzt wirklich einmal nochmal auf die Metaebene guckt, ne, wir haben ja auch mit der Definition der WHO, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, ne? Das ist aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäß. Menschen, die, ich sag mal, vielleicht einen hohen Blutdruck haben, der behandelt ist, wo sie ein oder zwei Arzneimittel bekommen, die sind gut eingestellt, die werden sich nicht krank fühlen, weil sie es auch nicht sind. Ja, sie werden sich gesund fühlen, weil sie gut eingestellt sind, der Blutdruck funktioniert, aber sie müssen eben zwei Arzneimittel nehmen. Und da, glaube ich, müssen wir mal gedanklich hinkommen, dass wir sagen, okay, was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Und wann gibt es tatsächlich erstmal ein Anliegen im System und wann gibt es aber einen Bedarf? Und immer dann, wenn Bedarf da ist, wenn jemand wirklich behandlungsbedürftig ist, dann müssen wir die Behandlung stemmen. Und vorher muss vielleicht auch passieren, dass gewisse Anliegen, die begründet, individuell begründet, jederzeit natürlich auftauchen können, aber eben in einer guten Struktur, manchmal auch nur durch gute digitale Informationen, abgearbeitet werden. Also du siehst, es ist eine Systemsache aus meiner Sicht. Wir müssen da größer denken, alle insgesamt. Es geht nicht um einzelne Leistungen, die ich mir für die Apotheke vor Ort vorstellen kann. Da gibt es viel. Es geht am Ende wirklich um das große System und wie wir uns da drin alle gemeinsam neu bewegen wollen. Das ist aus meiner Sicht die große Aufgabe. Mhm.
Da sind wir uns auch am Ende, glaube ich, total einig, Ina. Ne? Auch wenn natürlich in der Diskussion immer wieder so die Einzelthemen rausgezogen werden und dann prominent aufgehangen sind. Lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Mhm. Apotheke 2030. Mhm. Also vielleicht die Apotheken mit Herz. Was sind die Leistungen, die Apotheken mit Herz anbieten? Wie werden Patienten die Apotheken mit Herz wahrnehmen und welche Rolle spielt die Apotheken mit Herz dann auch in der Versorgung in Berlin und Brandenburg?
Also ich glaube, wir machen das als Apotheken mit Herz auch heute schon ganz gut und ich will das wirklich einmal ganz mit Wörf nochmal vortragen. Die Apotheke vor Ort hat eine Verantwortung für die Patienten und Patientinnen, für die Kunden und Kundinnen, auch für die Impfgäste, die sie aufsuchen. Apotheken müssen Gesundheitskompetenzzentren werden, sie müssen Lotsen sein im Gesundheitssystem, sie müssen in der Lage sein, bestimmte Dinge auch zu erklären. Sie müssen ein großes Dienstleistungsangebot haben, immer das, was Sie in Ihrem Sprengel am Ende auch wirklich nutzen können. Sie müssen digital erreichbar sein. Sie müssen wahnsinnig qualifiziert sein, um auch wirklich gut einzuordnen. Das wisst ihr alle, wir haben wahnsinnig viel zu tun, auch mit Menschen, die KI befragen und zu uns kommen und sagen, ich weiß schon, was ich habe. Und wir müssen versuchen einzuordnen. Also ich glaube, es wird ein großes, großes Anliegen sein, für mich, auch für unsere Apotheken, immer ansprechbar zu sein, wirklich gut erreichbar zu sein, die richtigen Dienstleistungen am Ort anzubieten, Therapiekompetenz und Therapietreue zu stärken, gemeinsam mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, welche Leistung wo, wie ist eine Notfallversorgung zu organisieren. Auch hier kann die Apotheke vor Ort eine große Rolle spielen. Also ich glaube, wir brauchen eine Klarheit darüber, dass die Apotheke vor Ort eine ganz zentrale Rolle spielen kann, ganz viel auch abfedern und abfangen kann und in der Struktur auch begleiten kann, damit am Ende wirklich alle Patientinnen und Patienten die richtige Leistung zur richtigen Zeit bekommen. Und darauf arbeiten wir als Apotheken mit Herz hin, aber darauf arbeite ich auch berufspolitisch hin, dass das möglichst im ganzen Land so ist.
Ich finde es ein wunderbares Abschlussstatement und ich denke, da können sich alle von uns auch gut wiederfinden und glücklich schätzen, so eine Apotheke dann auch wirklich in Wohnortnähe zu haben. Und wie gesagt, wir persönlich werden uns weiter einsetzen, dass auch perspektivisch in der Apotheke Ärzte digital erreichbar sind und auch perspektivisch andere Leistungserbringer, weil auch das müssen wir ja nicht nur auf Ärzte beschränken. Der Zugang zur Versorgung wird, glaube ich, eine der ganz zentralen Aufgaben sein. Wir haben ein Viertel der Bevölkerung, die aus unterschiedlichen Gründen nicht nur mit dem Smartphone Versorgung wahrnehmen können und halte das dafür deswegen auch als gesellschaftliche Aufgabe, die wir lösen müssen, Versorgung in der Fläche auch nachhaltig sicherzustellen. Und ja, damit Liebe Ina, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch deine doch sehr klare Positionierung zu den vielen Themen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und drücke weiterhin viel Erfolg, dass ihr die Position für die Apotheke vor Ort dann auch entsprechend jetzt in den kommenden Verhandlungsrunden so durchbringen könnt, wie ihr euch das vorstellt.
Wir geben unser Bestes. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jan.